Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 314, Jesaja 44, 21 bis 23.
Mit oder ohne Gott? In welchem Universum leben wir? Welche Götter haben Sie? Oder anders gefragt, was verehren Sie in irgendeiner Weise? Was ist Ihnen über alle Maße wichtig? Wofür wären Sie bereit, alles zu tun, damit Sie es bekommen oder bewahren? Ja, Gott kennt die Götter dieser Welt. Er hat sich ein Volk gebildet und sich darin kulturell verankert. Und er hat es über mehr als drei Jahrtausende hinweg in seiner Identität erhalten. Und er hat sich ihnen immer wieder befreiend zugewandt. Hören wir dazu einen Text aus dem Alten Testament. Aus dem Buch Jesaja im Kapitel 44 ab Vers 21, da heißt es: Gedenke daran, Jakob, und du Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Israel, ich vergesse dich nicht. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Jauchzet ihr Himmel, denn der Herr hat's getan. Jubelt ihr Tiefen der Erde, ihr Berge, frohlocket mit Jauchzen, der Wald und alle Bäume darin. Denn der Herr hat Jakob erlöst, an Israel verherrlicht er sich. Ja, dieser Text ist ein Mutmachertext. Ein Volk, das in babylonischer Gefangenschaft schmachtet und das sich seit langer Zeit einfach danach sehnt, irgendwann mal wieder nach Hause zu kommen. Es hat sich selbst, und zwar entgegen allen Warnungen, die es bekommen hat, sehr deutliche Warnungen, auch durch Propheten, durch seine Arroganz und durch verschiedene politische Intrigen, selbst in das Unheil gestürzt. Es erzeugte eine komplette Katastrophe. Die Deportation eines wesentlichen Teils der Bevölkerung nach Babylonien, die Zerstörung der Hauptstadt Jerusalem und vor allen Dingen die Zerstörung des Heiligtums. Also dort, wo sie ihren Gott als anwesend erfahren durften, also des Tempels. Und jetzt ruft sich Gott in Erinnerung. Er sagt seinem Volk: Ich bin und ich bleibe dir treu. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dich doch eigentlich berufen. Ja, und zwar zu meinem Knecht gemacht. Wobei der Begriff Knecht hier als Ehrentitel gemeint ist. Denn wenn ich im Dienst eines Höheren stehe, dann bin ich ja durch dessen Status auch irgendwie geadelt. Denn ich bin im Dienst und im Auftrag dieses Höheren unterwegs. Also ein Knecht Gottes zu sein, heißt nicht irgendwie so ein niederer Sklave zu sein. Und er spricht hier davon, ich habe dich bereitet. Und bereitet heißt, ich habe dich doch fähig gemacht. Das hat er wirklich sehr gründlich getan. Er hat sich kulturell praktisch in die soziale DNA des israelischen Volkes eingeschrieben, sodass das also ganz tief verankert war und eigentlich in vielen Bereichen immer noch ist. Das ist das einzige Volk, das über Jahrtausende hinweg in seiner Identität erhalten wurde. Und das ist auch das, was er versprochen hat. Aber was ist denn zuvor in diesem Text? Lesen Sie mal Jesaja 44, da können Sie das auch lesen. Da ist so eine Art von Satire formuliert, eine Satire über die anderen Götter, also eigentlich die Götzen. Und zwar die Götter der vermeintlich überlegenen Völker. Denn wenn der Gott überlegen ist, dann sind die Völker auch überlegen. Und damit ist doch klar, dass also diese anderen Götter vermeintlich diesem Gott Jahwe überlegen sind. Ja, dann wird dann beschrieben, dass dann zum Beispiel ein Beispiel der Holzbearbeitung. Da wird also ein Baum gefällt, die Hälfte wird zum Feuermachen verwendet, damit man es warm hat und damit man was zu essen hat. Und die andere Hälfte, da wird dann ein Götzenbild draus gemacht. Und dieses Götzenbild wird dann aufgestellt und dann fällt man vor ihm nieder. Das ist sozusagen eigentlich der Inbegriff der Lächerlichkeit. Eigentlich wird damit ganz deutlich gemacht, all diese Götzen sind tote, geradezu lächerliche Strukturen. Und angesichts dessen ist klar, es gibt nur einen Gott, einen wahren Gott und einen lebendigen, wirklich lebendigen Gott. Und lebendig heißt jetzt nicht, dass er irgendwie so vor sich hin lebt, sondern dass er erfahrbar ist, also für unser Leben erfahrbar und damit lebendig. Die Botschaft ist ganz einfach, sie sagt, ich habe dich gemacht und du gehörst zu mir und ich vergesse dich nie. Das ist doch eine wunderbare Botschaft, nach 70 Jahren. 70 Jahre dauerte so in ungefähr diese babylonische Gefangenschaft. Und da wird jetzt über den Propheten die Freiheit verheißen. Freiheit heißt hier in dem Falle, sie dürfen nach Hause zurückkehren. Und er formuliert dabei sozusagen seine Bereitschaft zur radikalen Vergebung. Und das ist ein interessantes Bild, wie er diese Vergebung formuliert. Das ist so ähnlich wie die Vertreibung von Wolken und Nebel durch einen frischen Wind. Ich fege sie einfach zur Seite. So etwas klärt einfach die Atmosphäre. Aber das ist natürlich eins die Voraussetzung, nämlich die Hinwendung. Er formuliert das so, kehr dich zu mir, denn ich erlöse dich. Und mit dich ist immer wie mit einer Person das ganze Volk gemeint, verkörpert in Jakob, also einer der drei Erzväter, der dann Israel genannt wurde. Deswegen kann man das austauschen. Das ist so eine typische hebräische Formulierung, um die Bedeutung deutlich zu machen. Man sagt das Gleiche nochmal in einer etwas anderen Formulierung und dann heißt das, du Jakob und du Israel, das heißt eigentlich das Gleiche. Ja, kehr dich zu mir, denn ich erlöse dich. Das ist eine wichtige Sache. Man könnte das nämlich auch missverstehen. Man könnte meinen, dass er eigentlich sagt, unterwirf dich mir, dann wirst du dafür belohnt. Aber das ist gerade eben nicht gemeint. Diese Art von Angebot eines Gottes, unterwirf dich mir, das ist eigentlich ein Mafia-Gott. Und interessanterweise ist er das in dieser Weise nicht. Ja, und wenn das stattfindet, wenn du dich zu mir kehrst, ja, dann freut sich Himmel und Erde. Alle freuen sich. Die ganze Schöpfung freut sich. Ja, das ist in der typischen Formulierung der prophetischen Rede formuliert. Also im Perfekt, das ist so die vollendete Vergangenheit, die in die Gegenwart hineinreicht. Das ist so etwas, was sozusagen der Prophet als Ganzes vor sich sieht und er aufgrund dessen das, was kommen wird, schon als wie vollendet ausdrückt. Ja, was geht uns das eigentlich an? Ja, ganz einfach. Das gilt auch für uns, denn wir gehören dazu. In Römer 11 hat Paulus das ganz klar gesagt. Wenn nun einige von den Zweigen des Ölbaums, und damit ist gemeint eigentlich das Volk Israel, das wird immer in dem Symbol des Ölbaums dargestellt. Also wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, Du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in diesen Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Also wir sind als Christen wirklich dazu aufgefordert, nicht den Hauch einer Verachtung dem Volk Israel gegenüber zu haben. Denn dieses Volk, von Gott selbst entwickelt und eigentlich im Innersten gefördert, trägt uns, auch als ganze Christenheit. Wir sind nur eingepfropfte Zweige. Ja, aber welche Bedeutung hat das Ganze jetzt für uns? Naja, das ist viel einfacher, als man denkt. Kein Mensch kann ohne einen Gott leben. Glauben Sie nicht? Auch der sogenannte Atheist kann das nicht. Denn Gott, das ist erst einmal alles, was wir irgendwie auf irgendeine Art und Weise anbeten oder verehren, also für uns für heilig halten, wofür wir alles zu tun bereit sind, wo wir auch durchaus bereit sind, uns zu unterwerfen. Schauen wir uns doch mal die Götter unserer Zeit an. Mein Ego, das ist doch ein Gott. Für mein Ego tue ich alles. Oder wenn ich sage, Hauptsache, ich habe Spaß im Leben. Ich kann dieses Leben genießen. Ich hole aus diesem Leben etwas heraus. Ich habe ein Vergnügen an diesem Leben. Dann ist das auch eine Art von Götze. Oh, es gibt ganz andere Varianten. Zum Beispiel der Ehrgeiz. Der Ehrgeiz, der auf Erfolg aus ist, der Leistung bringen will, natürlich mit der Leistung die Anerkennung, pekuniär natürlich, aber auch sonst, dass man in irgendeiner Weise angesehen ist, dass man über die anderen triumphiert, dass man zu den Siegern gehört, dass man letztendlich Macht bekommt. Alles das sind Dinge, für die tut man alles. Das ist auch eine Art von Gott oder Götze. Ja, in der Jugend gibt es das noch reichlich. Da gibt es die Idole, die Stars, die Popgrößen. Das reicht also vom Anhimmeln bis zur Anbetung. Später sind andere Götter wichtig, die nennen sich dann Sicherheit als Beispiel oder Gesundheit. Auch Gesundheit kann man anbeten. Und natürlich nicht zu vergessen das Aussehen. Denn das Aussehen ist doch eine der Grundlagen dafür, wie wir in dieser Welt erfolgreich sein können. Und natürlich darf man ja nie vergessen, der Sex. Egal auf welche Art und Weise, ohne Sex kein Spaß am Leben. Das kann man ebenfalls vergöttern. Aber immer gibt es ein Ergebnis bei diesen Göttern. Abhängigkeit. Immer eine Art von Sucht oder direkte Sucht. Eine mentale Versklavung. Und das mündet letztendlich in einem tiefen Elend, das zwar meist kompensiert wird, aber das dennoch als Elend übrig bleibt. Sogar echter Atheismus ist eigentlich unmöglich. Denn der Atheist, der ist sich seiner Freiheit und seiner Unabhängigkeit bewusst. Er hat so eine Art von Freiheitswahn. Und das ist eine subtile Anbetung der eigenen Intelligenz und der eigenen Unabhängigkeit und der eigenen Überlegenheit gegenüber denen, die also irgendeinen Gott meinen zu brauchen. Und sie beten ihre sogenannte Freiheit an, die faktisch immer keine ist, und ihre Selbstbestimmung. Insofern haben sie ihre eigenen Götter, die sie natürlich nicht Götter nennen würden, klar. Aber es gibt immer ein allgemeines Kennzeichen dieser Götzen. Das sind alles selbstgemachte Götter. Ja, und selbstgemacht heißt, sie suggerieren uns ein falsches Versprechen. Diese Götter suggerieren uns, bieten uns an, ich werde dich erlösen von deinem Mangel, von deinem Lebensgefühl der Öde, von der Langeweile, von deinem Gefühl von Minderwertigkeit, von deiner Einsamkeit und von dem Gefühl von Totheit. Ja, das biete ich dir an, du musst mich nur anbeten, du musst dich darum bemühen, dass ich in deinem Leben die erste Rolle spiele. Das sind diese Götter. Es erinnert mich ein wenig an diesen Roman Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien. Vielleicht kennen Sie ihn. Wenn nicht, schauen Sie mal nach. Da gibt es einen Ring, der von dem Superbösegewicht geschmiedet wurde. Und dieser Ring hat eine ganz spezielle Inschrift. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Ganz wunderbar. Das ist so dasjenige, was die Götzen eigentlich mit uns machen. Nur mal so als Beispiel, wie so die elektronischen Medien sind so gut dafür geeignet. Sie fesseln wirklich unsere Aufmerksamkeit und sie machen viele Menschen süchtig nach diesen sozialen Pseudokontakten. Sie erzeugen sehr häufig Spielsucht. Auf alle Fälle sind sie Zeitfresser. Ja, eigentlich ist es ganz eindeutig, egal in welcher Form diese Götter sich äußern. Ehrgeiz brennt aus, Erfolg macht abhängig und Macht, die man vielleicht dadurch bekommt, korrumpiert. Und letztendlich, Ergebnis ist immer irgendeine Art von Verelendung, eine emotionale Verarmung, manchmal sogar so etwas, was aussieht wie eine Besessenheit, jedenfalls eine ziemliche seelische Vergiftung. Und auch das ganze soziale Umfeld wird zerstört. Ja, und hier hinein wirkt jetzt Gottes Aufruf an uns. Kehr um, wende dich mir zu. Interessant ist doch, dass dieser Aufruf des Alten Testaments unglaubliche Ähnlichkeit hat mit dem Aufruf von Jesus. Das waren seine ersten Botschaften im Evangelium. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist genau das Gleiche. Denn Buße, Metanoeo, heißt eigentlich bereuen, also zutiefst bedauern. Das Meta, das wird ja auch häufig bei uns verwendet, dieses mit oder nach. Und Noeo ist verstehen, begreifen, also heißt das zusammengesetzt nachträglich begreifen. Ja, und diese Umkehr hat natürlich zwei Aspekte. Einmal heißt das abwenden. Also von dieser wahnhaften Gier, von der wir immer besessen sind, uns irgendwie frei machen und natürlich zuwenden zu demjenigen, der die Quelle von Wahrheit und Liebe ist. Also das wäre jetzt Umkehr. Und dann kann man natürlich denken, ja, das muss ich in dieser Reihenfolge tun. Nur das Problem ist, dass die eine Sache eine extreme Klebrigkeit hat. Haben wir uns mal diesen Götzen zu sehr genähert und haben sie in unser Leben integriert, haben sie uns ziemlich fest im Griff. So einfach davon frei machen, so nach dem Motto, ich bin willensstark und ich wende mich davon ab und ich wende mich dann dem Gott zu, das ist fast unmöglich. Deshalb heißt es eben nicht, erst frei machen und dann zuwenden. Das geht praktisch nicht, sondern Zuwendung erfolgt grundsätzlich schon in der Gefangenschaft. Gott sagt hier den Israeliten, wendet euch mir zu. Ihr seid zwar noch von mir getrennt und in der Gefangenschaft, aber wendet euch mir zu. Ich will euch erlösen. Also das ist so ähnlich wie, als ob wir in einer Gefangenschaft ja die Arme nach ihm ausstrecken. Dass wir frei werden wollen, auch wenn wir es von uns aus nicht können. Also die Erlösung setzt also unseren Schrei voraus, der inhaltlich sagt, hilf mir. Es gibt keine Selbsterlösung in Wirklichkeit. Es ist eine wirklich ganz existenziell ernsthafte Bitte. Und jetzt, erst jetzt macht die Erfahrung, die wir dann tatsächlich erfahren können, die macht dann deutlich, dass er eben keiner von diesen toten Götzen ist. Also keine Denkfigur, die wir uns ausdenken, sondern wirklich ein lebendiger, erfahrbarer Gott. Ja. Jetzt spricht er aber hier nicht nur über die private Freude, die jeder, der erlöst wird, natürlich auch hat. Also, wie schön, erlöst zu sein, sondern er spricht hier von einer Freude, über eine Befreiung, die ganz weite Kreise zieht. Ja, da sind die Bäume und ja, die ganze Landschaft freut sich offensichtlich. Also der gesamte Lebenshorizont, Himmel und Erde freuen sich. Und auch das hat wieder viel Ähnlichkeiten mit Jesus, der in Lukas 15,7 gesagt hat, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ja, offensichtlich ist diese Freude nicht nur im Himmel. Im Alten Testament ist offensichtlich auch die ganze Erde dran beteiligt. Ja, da durfte ja Israel der Knecht Gottes sein. Und interessant ist, dass im Neuen Testament Jesus das noch steigert. Wir dürfen nicht nur sozusagen Knecht oder Diener Gottes sein. Wir dürfen Freunde von ihm sein, seine Brüder, also echte Kinder Gottes werden. Mit einer wirklich großen Zukunftsaufgabe. Paulus hat das in Römer 8 ganz klar formuliert. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, schreibt er, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Also haben die Kinder Gottes doch offensichtlich etwas mit der ganzen Schöpfung zu tun. Und die Schöpfung, die scheint sich danach zu sehen, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Also hier wird doch deutlich, dass die Kinder Gottes eine Aufgabe für die ganze Schöpfung haben. Also dafür, dass die Schöpfung sich einmal unglaublich freuen wird darüber, dass die Kinder Gottes für sie tätig werden. Man kann es auch ganz einfach ausdrücken. Wir werden also nicht nur befreit und erlöst sein, sondern wir sind dazu berufen, mit Christus zusammen die Zukunft der Schöpfung zu gestalten.